Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Gut, herzlich willkommen nochmal hier im Gottesdienstraum und zu Hause an den Bildschirmen. Bevor wir starten, eine Bibelstelle und dann einen kurzen Hinweis noch von meiner Seite. Wir lesen im Hebräer Kapitel 4. Die Überschrift lautet hier in der neuen Genfer Übersetzung: Eine verpasste Gelegenheit und ein neues Heute. Und dann, das ist mal interessant, das im Zusammenhang zu lesen, hier schreibt dann der Schreiber des Hebräerbriefes, wir wissen ja nicht genau, wer ihn geschrieben hat, aber wir vermuten der Paulus: Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns Einsicht gibst und Weisheit, dass du unsere Herzen weit öffnest, dass dein Wort, das ja die Wahrheit ist, in unseren Herzen Verständnis bewirkt und Veränderung, Einsicht und Weisheit. Amen. Geschwister, wir haben ja die letzten Male ein sehr herausforderndes Thema. Und ich merke das an den Kommentaren und an den Bemerkungen im Internet. Wir haben jetzt sozusagen in ein Wespennest hineingestochen. Erinnern wir uns daran, was die Schrift sagt. Wir haben zwei Gruppen. Eine aufgeregte Gruppe, wenn wir die Wahrheit aus dem Wort sagen, und eine gleichgültige Gruppe. Die aufgeregte Gruppe sind die Religiösen. Die Schrift sagt, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Also den Religiösen ein Ärgernis und den Intellektuellen eine Torheit. Und wenn du in ein Wespennest stichst, weil du tradierte Wahrheiten in Frage stellst anhand der Schrift, jemand schreibt mir, also zwei Dinge kann ich hier nicht akzeptieren, was ihr da in unserer Botschaft vor 14 Tagen gebracht habt. Erstens, dass Gott uns brauchen würde, ist schon einmal die erste Gotteslästerung. Und zweitens, dass nur das Wort Gottes uns Richtschnur gibt. Habt ihr den Heiligen Geist nicht, schreibt er. Also wenn ihr da Hilfe braucht, helfe ich euch gerne. Der Heilige Geist führt mich. Wenn dein Geist, der dich führt, nicht das bestätigt, was im Wort Gottes drin ist, dann gilt 2. Korinther 11 ein anderer Geist, ein anderer Jesus, anderes Evangelium. Wenn dein Geist es nicht bestätigt, was in der Heiligen Schrift steht, weil durch den Geist ist das geschrieben worden, dann nimm das an, dann hast du einen anderen Geist. Der Geist wird nie etwas sagen, was da nicht zu finden ist. Niemals, niemals. Okay, so. Heute haben wir Teil 3 und ich gehe davon aus, dass wir wieder Aufgeregtheiten haben werden bei den Religiösen, weil derjenige, der glaubt, der wüsste etwas und du sagst ihm, du, das Wort Gottes sagt aber das, ist er aufgeregt. Weil er möchte nicht, dass du seine Meinung durch die Wahrheit des Wortes Gottes in Frage stellst. Schließlich hat er seine Meinung. Und die ist natürlich immer richtig, auch wenn es im Wort Gottes anders steht. Ja, das mag da drin stehen, aber der Heilige Geist hat mir ganz neue Offenbarung gegeben. Vergiss es. So, wir gliedern die Botschaft heute in der eingeborene Sohn Gottes. Oliver, du achtest bitte darauf, dass das Mikro nicht übersteuert. Ja, brauchst eigentlich nicht, wenn du es auf 14 Uhr stellst, dann passt es. Der eingeborene Sohn Gottes, der Anfang der Schöpfung Gottes, das Werk des Sohnes Gottes vor seiner Fleischwerdung, die herausragende Einmaligkeit des eingeborenen Sohnes Gottes wird uns der Adnan näher bringen. Wir dürfen nicht vergessen, er ist der Erste. Aber unter Brüdern. Er ist der Primus inter pares, würden wir heute sagen. wenn uns dies erlaubt ist. Vollkommener Mensch und vollkommener Gott, da habe ich ein Fragezeichen dahinter gestellt, weil wir hören das immer wieder, dass der Herr Jesus, als er auf der Erde war, sowohl vollkommener Mensch war, das stimmt ja auch, ohne Sünde, und vollkommener Gott. Jetzt ist die Frage, Und die wird uns der Adnan beantworten. Der eingeborene Sohn Gottes, was sagt die Heilige Schrift über den Herrn Jesus Christus? Und Geschwister, ich weiß, dass dies eine Herausforderung ist für uns alle und für alle Religiösen, die glauben, sie wüssten was. Auch für uns. Wir haben auch geglaubt, wir wüssten was. Bitte, ich stelle mich da auf den gleichen Level. Und wir waren sehr, sehr herausgefordert. Es war nicht so, dass wir das sofort akzeptiert haben. Wir haben nachgeforscht und nachgeforscht, ob nicht doch wir recht hätten mit unserer Erkenntnis. Wie bereits letzte Woche schon angesprochen, haben wir gesehen, dass Gott ohne Anfang, ohne Ende ist. Nun sagt uns das Wort Gottes, dass es einen Anfang gab. Das war das Erste, worüber ich gestolpert bin. Plötzlich gibt es einen Anfang. Wir wissen doch alle, Gott ist ohne Anfang, ohne Ende. Wo kommt jetzt sein Anfang her? Johannes 1,1, im Anfang war das Wort. Ah, jetzt gibt es plötzlich einen Anfang. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Gott hat alles durch das Wort. Gott sprach und es wurde. Und wer ist das Wort? Gute Frage. Hab ein paar Sekunden noch Geduld. Alles wurde durch dasselbe, das Wort Gottes. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Nun müssen wir aber weiterlesen und feststellen, dass das Wort zu einem bestimmten Zeitpunkt Fleisch wurde und unter uns wohnte. Johannes 1,14, wenn wir weiterlesen. Und das Wort wurde Fleisch. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und jetzt lesen wir weiter im 14. Vers Johannes Evangelium. Das Wort wurde Fleisch. Und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Geschwister, an der Stelle möchte ich noch mal eines auch ganz deutlich sagen. Die Wahrheit des Wortes Gottes wird uns herausfordern. Weil das Wort Gottes lebendig und kräftig ist und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Warum? Weil es unseren alten Zopf abschneidet, Es wird dich herausfordern und mich herausfordern. Natürlich muss es auch, sonst wäre es nicht lebendig und kräftig und wäre nicht schärfer als ein zweischneidiges Schwert, wenn es unsere alten Zöpfe nicht abschneiden könnte. Und diese klebrige Liebe miteinander Gemeinschaft haben und ja, ich hab dich lieb, Gott hat dich lieb und alles ist in Ordnung. Das ist nicht, was der Geist Gottes möchte. Wir sehen hier auch, dass das Wort als der Eingeborene vom Vater bezeichnet wird. Ja, da steht ja, eine Herrlichkeit, im Vers vorher, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Wir sehen hier, dass das Wort als der Eingeborene vom Vater bezeichnet wird. Das ist nicht ganz so einfach und sofort zu durchschauen. Das Wort ist jetzt plötzlich der Eingeborene vom Vater. Ja, das ist jetzt interessant. Als der Eingeborene vom Vater bezeichnet wird. Unser Herr Jesus ist aus Gott geboren, vollkommen sündlos und somit auch Gott, weil er aus Gott geboren ist. Die Clara ist aus der Francesca geboren und ist eine Krikor, weil der Adnan ihr Vater ist. Die Clara ist eine Krikor. Und so ist, weil Jesus aus Gott geboren ist, ist er ein Gott. Aber er ist nicht der Gott. Er ist aus Gott geboren. Er ist der Sohn Gottes. So wie der Alfred nicht der Adnan Krikor der Papa ist, sondern er ist der Sohn. Er ist vom Vater gezeugt und aus Krikor geboren. Verstehen wir den Unterschied? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Dabei ist stets Folgendes im Fokus zu behalten: keiner der Söhne oder Kinder Gottes, auch unser Herr Jesus Christus nicht, keiner, du nicht und ich nicht, ist ein Gott seines Bruders. Was sagt der Herr Jesus nach der Auferstehung zu Maria? Geh hin zu meinen Brüdern. Geh hin zu meinen Brüdern. Geh hin zu meinen Brüdern. Ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Sehen wir das? Wenn wir das nur aufmerksam lesen, ist schon alles klar. Jesus hat einen Gott. Jesus hat einen Vater. Und du und ich, wir haben einen Gott, nicht drei. Einen Gott und Vater aller. Dabei ist stets, schreibt einer einen Kommentar auf YouTube, auf unseren Gottesdienst, da wird, wir haben geschrieben, ein Gott und Vater aller, und er schreibt, ja, ein Gott und Vater aller. Dann habe ich geschrieben, ist dieser Schreibfehler, sagt er, nein, Allah wird klatschen, wenn ihr jetzt Jesus entmachtet. Ja. Totales Missverständnis, die Religiösen sind aufgeregt, weil sie wissen was. Und wenn du sagst, ja, aber du weißt das Falsche, dann sind sie aufgeregt. Keiner der Söhne oder Kinder Gottes, auch unser Herr Jesus Christus nicht, ist ein Gott seines Bruders. Der Herr Jesus lehrt uns, den Vater anzubeten. Vater unser, der du bist im Himmel. Jesus hat nirgendwo Anbetung für sich angenommen. Nirgendwo lesen wir, dass seine Jünger, seine Apostel zum Herrn Jesus gebetet haben. Immer zum Vater haben die gebetet. Wir haben einen Gott und Vater, der Herr Jesus, wie du und wie ich. Er ist ein Sohn Gottes. Warum? Weil er aus Gott geboren ist. Und du und ich, wir sind auch aus Gott geboren. Stimmt's? Stimmt es? Wir sind aus Gott geboren. Wir sind nicht Gott, aber wir sind aus Gott geboren. Und der Herr Jesus, er ist aus Gott geboren. Werden wir gleich noch ganz deutlich machen. Im Alten Testament schon sagt uns das Gott, damit ja kein Irrtum aufkommt. Dabei ist stets Folgendes im Fokus zu behalten. Und der Herr Jesus ist tief traurig, wenn wir den Vater durch ihn ersetzen. Noch tief trauriger, wenn wir ihn durch den Heiligen Geist ersetzen. Gott möchte Gott bleiben. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Ja, er hat durch das Wort, durch den Sohn Gottes alles geschaffen. Aber er ist der Schöpfer aller Dinge. Er möchte die Ehre. Er möchte die Anbetung. Und wir finden nichts anderes. Es ist uns seit dem 4. Jahrhundert anders gelehrt worden. Plötzlich kam ins Glaubenbekenntnis die Trinität hinein. Die gibt es in der Bibel nirgendwo. Lies noch mit Teil 1, da klärt der Adnan insbesondere das ganz eindeutig auf. Wir werden eines Tages den irdischen Menschen gegenüber Götter, wenn wir den verherrlichten Leib haben. Wenn der Herr Jesus nach unserer Entrückung, nach den 7 Jahren Trübsalzeit auf der Erde, wenn der Herr Jesus mit uns wiederkommt, mit allen seinen heiligen Engeln und mit dir und mit mir, sind wir ihm gleich, wir werden seinen verherrlichten Auferstehungsleib haben. Dann werden wir für diese Welt Götter sein. Wir werden diese Welt richten. Wisst ihr nicht, dass ihr über Engel richten werdet, die jetzt momentan weit über uns stehen? Verstehen wir die Wahrheit, Geschwister? Vergiss einmal alles, was du bisher gelernt hast, was du bisher weißt. Stell es in Frage. Hab den Mut, es in Frage zu stellen. Und sag, was sagt Gott? Auch wenn es dich herausfordert und mich. Der Anfang der Schöpfung Gottes. Der Anfang der Schöpfung. Es gibt einen Anfang. Gott ist ohne Anfang. Aber jetzt gibt es einen Anfang. Einen Anfang, wo Gott begonnen hat, etwas zu schaffen. Jetzt ist die Frage, gab es am Anfang nur Gott, den Vater, alleine? Und wann kommt der Sohn Gottes in das Blickfeld, oder? Ist doch jetzt eine ganz wichtige Frage, für mich zumindest. Müssen wir wissen, dass die Begriffe Sohn Gottes, Wort Gottes, Weisheit Gottes, Synonyme für ein und dasselbe sind. Nämlich den eingeborenen Sohn. Sehen wir das? Er ist geboren, eingeboren, geboren. Wenn etwas geboren wird, muss was da sein, aus dem es geboren wird, oder? Ist ganz klar. Und wenn es heißt, der eingeborene Sohn Gottes, dann muss es jemand geben, der ihn geboren hat, oder? Ist doch eigentlich klar. Nämlich den eingeborenen Sohn Gottes, dessen Präexistenz wir uns nun gemeinsam anschauen wollen. Da lesen wir im Alten Testament über die Weisheit Gottes. Und zwar, es ist sehr interessant, einmal im Buch der Sprüche, Kapitel 8, über die Weisheit Folgendes zu lesen. Ich habe das lange nicht verstanden, aber seitdem uns Gottes Geist Licht gibt in dieser falschen Lehre von der sogenannten Trinität, finden wir in der Bibel nirgendwo. Jetzt verstehe ich Sprüche 8, ich habe das nie verstanden. Was ist jetzt da gemeint mit dieser Weisheit? Aber jetzt wird es klar. Jetzt wird sowas von klar. Sprüche 8, 12. Ich, die Weisheit, bin die Nachbarin der Klugheit und besonnene Erkenntnis finde ich. Im Vers 25, wir machen einen Sprung, Sprüche 8, 25. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren. Von wem ist hier die Rede? Ganz klar. Eindeutig. Wir haben gleich sehen. Als er noch nicht gemacht, die Erde und die Fluren, noch die Gesamtheit der Erdschollen des Festlandes, als er die Himmel feststellte, war ich dabei. Jesus wird immer als der Schöpfer dargestellt. Ja, in gewissem Sinne ist es auch, aber Gott hat geschaffen, und zwar durch ihn. Der eigentliche Schöpfer ist Gott, der durch das Wort geschaffen hat. Als er die Himmel feststellte, war ich dabei. An anderer Stelle sagt er war Werkmeister. Ja, stimmt. Als er einen Kreis abmaß über der Fläche der Tiefe, als er die Wolken droben befestigte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht übertraten, als er die Grundfesten der Erde abmaß, da war ich Schoßkind bei ihm. Also es geht hier nicht um die Weisheit, die Gott hat. Es geht hier um eine Person. Er schreibt, da war ich Schoßkind bei ihm. Und war seine Wonne Tag für Tag spielend vor ihm alle Zeit. Interessant ist, was wir zum Schoßkind, dann habe ich da weitergeforscht, im Johannesevangelium lesen. Und dann wird die Sache rund, Johannes 1, 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns kundgemacht. Sehen wir das? Im Alten Testament spricht Gott schon über seinen Sohn, die Weisheit, Schoßkind war er. Und im Neuen Testament, Johannes 1, 18, der in des Vaters Schoß ist. Ist doch interessant. Und damit muss für uns klar sein, Jesus Christus, werden wir gleich noch feststellen, ist über allen, hat den Vorrang in allem. Aber er ist nicht Gott, der Ursprung. Er ist aus Gott geboren. Der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Zurück zu Sprüche 8, hier wird von Gott und der Weisheit berichtet, wobei die Weisheit der eingeborene Sohn Gottes ist. Die Weisheit ist hier mehr als eine Personifikation einer Eigenschaft Gottes oder des Willens Gottes, der das Beste für den Menschen bestimmt hat. Es handelt sich vielmehr um eine Darstellung von Christus, dem ewigen Sohn Gottes. Warum? Weil er vor aller Schöpfung geboren wurde und Gott durch ihn alles geschaffen hat. Jetzt wird die Sache rund. Johannes 1, 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, da gab es einen Anfang, im Anfang war das Wort. Gott hat eines Tages sich entschlossen, einen Anfang zu machen. Und im Anfang war das Wort, Gott sprach und das Wort war da. Und das Wort war bei Gott und Gott war das und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Nur weil Gott sich entschlossen hat, durch sein Wort alles zu schaffen, ist dieses Wort nicht Gott. Der Anfang, das ist jetzt nicht ganz so einfach. Ja, ich verstehe das schon. Aber Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Und dann gibt es einen Anfang, wo plötzlich das Wort auftaucht. Wo der Sohn aus Gott geboren ist. Jetzt hat Gott einen Sohn. Und er ist der Eingeborene. Und nach der Auferstehung ist er der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und da sind wir mit ihm Erstgeborene. Gemeinde der Erstgeborenen. Aber dort, wo seine Sühnungstat am Kreuz noch nicht vollendet war, da hatte Gott nur einen Sohn, nur einen Sohn. Heute hat er viele Söhne, dich und mich, wenn wir aus seinem Geist von Neuem geboren sind, weil wir jetzt versöhnt sein können mit Gott, wenn wir das Gnadengeschenk annehmen. Jetzt hat Gott viele Söhne und Gott freut sich, das wollte er von Anfang an. Wie wir schon gesehen haben, steht das Wort als Synonym für Jesus Christus. Aber nicht nur das Wort, sondern vielmehr auch die Weisheit, wie wir hier sehen. Wir lesen dann im 1. Korinther 1,23, wir wollen ja alles aus der Schrift belegen. Predigen wir Christus als gekreuzigt, da schau her, den Religiösen eine Aufgeregtheit, den Juden ein Ärgernis, den Nationen, also den Intellektuellen, eine Torheit, ein totaler Blödsinn. Den Berufenen selbst aber, das bist du und das bin ich. Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der Paulus sagt, wir predigen Christus, Gottes Weisheit. Wir haben gerade in Sprüche 8 im Alten Testament gelesen, dass Christus die Weisheit ist. Und da sagt der Paulus hier, wir predigen Gottes Weisheit. Warum? Weil wir den Sohn Gottes verkündigen. Aber es ist ihnen ein Ärgernis, es ist ihnen eine Aufgeregtheit. Ich würde mich wundern, wenn es nicht kommentiert würde mit so Aufgeregtheiten. Gott, der Vater, kommt in und durch Christus zum Ausdruck. Wir haben vorhin gelesen, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der ins Vaters Schoß ist, hat ihn uns verkündigt. Und wird für alle Welt damit sichtbar. Kolosser 1,15, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Gott ist seit dem Sündenfall für die Menschen nicht sichtbar, unsichtbar. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, weil der sündige Mensch vor Gott nicht erscheinen kann in seinem gefallenen Zustand. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden. In ihm. Er hat nicht alles geschaffen. In ihm hat Gott alles geschaffen. Verstehen wir den feinen Unterschied? Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Er hat durch das Wort alles geschaffen. Und in dem Wort, zu ihm hin, ist die ganze Schöpfung. Und Adnan hat es uns letztes Mal zum Abschluss dann vorgestellt, wenn alles zum Ende gekommen ist, wenn diese Schöpfung dann zum Ende gekommen ist, wenn die Zeiten vorbei sind, wird das alles sich im Feuer auflösen und dann wird der Herr Jesus die Herrschaft in des Vaters Hände zurückgeben. Weil dieses Universum hat Gott durch Christus und für ihn geschaffen und er ist auch eingesetzt als Herrscher über dieses Universum. Aber wenn dieses Universum zergeht und Gott einen neuen Himmel und neue Erde macht, dann wird der Herr alles zurückgeben in die Hände des Vaters. Kolosser 1,16, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen, weil Gott gesagt hat, ja, durch dich schaffe ich diese Welt und für dich. Der Herr Jesus betet im Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, Vater, sie waren dein und mir hast du sie gegeben und ich habe sie bewahrt in deinem Namen. Wir gehören Gott und Gott hat uns Christus gegeben. Sie waren dein und mir hast du sie gegeben, sagt der Herr. Und ich habe keinen verloren. Er hat nicht gebetet, Vater, du hast mir 30 gegeben, 27 konnte ich retten, 3 nicht. Nein, nur einer. Der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Aber alle anderen hat er bewahren können. Und dich kann er auch bewahren und mich auch. Der Herr bewahrt dich. Er kann dich bewahren. Kolosser 2,3, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Damals wieder die Weisheit. Sprüche 8. In ihm sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Er ist die Weisheit Gottes. Er ist das Wort Gottes. Er ist der Erstgeborene, der Eingeborene. Er ist vor allen und über allen. Wir dürfen uns jetzt nicht in dem Sinne Jesus gleich machen. Nein, er ist vor allen und über allen. Auch im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, sehen wir, dass der Herr Jesus Christus der Anfang der Schöpfung Gottes ist. Er ist nicht der Anfang, er ist nicht Gott. Er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Schau mal her. Offenbarung 3,14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Aus Gott ist er geboren und durch Gott hat er alles geschaffen. Und durch Christus hat Gott alles geschaffen. Wir erkennen, dass Gott alles durch das Wort, den Sohn Gottes, vor seiner Menschwerdung geschaffen hat. Johannes 1,3, alles wurde durch dasselbe, haben wir schon gelesen. Epheser 3,9, und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei. Es gibt ein Geheimnis, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Gott hat alle Dinge geschaffen, ja, aber durch das Wort, durch Christus, durch den Sohn. Verstehen wir, Geschwister? Jetzt müsste es sitzen bei uns. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Und durch den Sohn hat er es geschaffen. Verborgen war. Es gibt ein Geheimnis, das war verborgen von den Zeitaltern der Zeitalter. Nicht mal die Engel kannten dieses Geheimnis. Jetzt ist es uns offenbar worden, wenn wir das in den Briefen, in der Lehre der Apostel lesen, durch die Gemeinde. Weil der Geist Gottes uns das offenbart jetzt. Kolosser 1,15, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist nicht der unsichtbare Gott. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Ja, hier wird es ganz klar. Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Am Anfang gab es eine Schöpfung. Und da hat er den Sohn geboren. Und dann hat er durch diesen Sohn, durch das Wort Gottes, alles geschaffen. Ich hoffe, Geschwister, das sitzt jetzt. Das ist verstanden. Die herausragende Einmaligkeit des eingeborenen Sohnes Gottes. Atme.
Danke.
Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Erklärung von dir.
Gestern waren wir unterwegs, der Reinhold und ich, da haben wir uns unterhalten. Viele sind damit beschäftigt, mit dem Alltag. Welche Sünde darf ich begehen, welche nicht, welche wird vergeben, welche nicht. Ja, ist es jetzt klein-klein, daran dürfen wir nicht mehr denken. Nur die großen Linien, die wir heute auch uns anschauen, natürlich. Aber das muss für uns, wenn wir die große Linie verstanden haben, die kleineren Dinge selbstverständlich sein. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, bleibt nicht in der Sünde. Wenn wir verstanden haben, dass Gott den Christus geboren hat und wir in Christus sind, das ist das Geheimnis des Christus, was Gott, der Apostel Paulus, offenbart hat. Und wir im Christus sind, dann wissen wir, dass wir eigentlich gar nicht sündigen können. Wie kannst du in Christus sein, Teil des Christus und sündigen? Das wird auch unser Leben, unser Alltag prägen. Ob wir Frucht des Geistes bringen oder Werke des Fleisches. Das wird unser Alltag, unsere Sehnsucht auch prägen, wie wir im Christus Gemeinschaft miteinander haben. Es kann doch nicht sein, dass ich in Christus bin und der Christus ist vor der Erschaffung der Welt von Gott vorher gesehen, auserwählt und berufen und bis in die Ewigkeit sein wird und wir nicht diese Freude an der Gemeinschaft miteinander haben. In Christus, außerhalb von Christus, ist uninteressant. Außerhalb von Christus haben wir keine Gemeinschaft miteinander. Zumindest keine geistliche Gemeinschaft miteinander. Wir haben keine Verbindung durch den Heiligen Geist außerhalb des Christus. Aber es ist wichtig, dass wir die große Linie erkennen, das Geheimnis des Christus. Das ist, was der gesamten sichtbaren, unsichtbaren Welt verborgen war, sagt der Apostel Paulus. Und jetzt ist offenbart. Und wir wollen davon nichts wissen. Stattdessen betreiben wir mehr Götterei. Da hat der eine natürlich zu Recht gesagt, ja, Allah wird in die Hände klatschen, schreibt er, zynisch. Weil natürlich die Moslems sagen, naja, ihr habt mehr Götter, betreibt mehr Götterei, ihr seid Ketzer. In der Hinsicht ist wahr. Wir haben nur einen Gott. Wir haben die drei Götter. Ja, wie? Da hat einer gesagt, der sagt mehrere, ja, das weiß keiner außer euch, oder was? Nein. Bis 381 nach Christus war nie ein Thema, die Mehrgötterei. Nur einfach beschlossen worden in Rom und die Todesstrafe wurde 385 vollzogen, die erste Todesstrafe für diejenigen, die sich gegen die Mehrgötterei gestellt haben. Die ersten 4 Jahrhunderte war kein Thema. Daher wissen wir, wer das beschlossen hat, das hat mit dem Wort Gottes nichts zu tun, und wie göttlich dieser Beschluss ist, dass jemand sogar umgebracht wird, wenn er sich dagegen auflehnt. So göttlich ist dieses Gesetz. Ja, wird mit dem Tode bestraft. Jetzt haben wir Gott, dem Vater, und dann haben wir den Christus. Und das Haupt ist unser Jesus Christus. Und wir sind alle Brüder. Und deshalb ist der Punkt hier sehr wichtig, dass man nicht auf einmal meinen, ja, Christus, das Baby, komm. Das ist ja auch, wir könnten auch sogar, wir sind erwachsen und Christus ist das Baby. Wie Weihnachten, ne? In der Krippe. Viele Leute spielen das immer noch. Christus, gitte, gitte. Christus ist unser Herr. Einmalig. Der eingeborene Sohn bedeutet einzigartig seine Art unter seinem Geschlecht, in seinem Geschlecht, unter seinen Brüdern. Und gestern habe ich in dem einen WhatsApp-Chat die Frage bekommen von unseren Teenies. Ja, war sehr interessant. Können wir, wenn wir Brüder sind, das ist ja interessant, wie die Teenies, wie weit sie denken, wenn wir Brüder von Jesus sind, da könnten wir auch das Gleiche tun wie er. Wir könnten auch für die Sünder ans Kreuz gehen. Da habe ich geantwortet, das ist eine sehr interessante Frage. Das wird die Botschaft von morgen sein. Schauen wir uns das an. Können wir das machen? Nein. Warum nicht? Wir sind doch Brüder. Wir haben den gleichen Vater, den gleichen Gott. Aus dem gleichen sind wir geboren. Ja, wieso können wir das nicht tun? Schauen wir uns das an. Der Ausdruck Erstgeborene bezieht sich auf den Rang oder Stellung. Wir hören oft diese zwei Ausdrücke, gell? Den Erstgeborenen und den Eingeborenen. Wir beschreiben natürlich die gleiche Person, die Person des Herrn Jesus Christus, in dem wir dann sind. Gott sieht uns in seinem Sohn völlig gerecht und sündfrei. Der Ausdruck der Eingeborene wird von der Apostel Johannes ausschließlich von ihm. Er legt den größten Wert auch darauf, in seinen, sowohl in dem Evangelium als auch in den Briefen, als auch in der Offenbarung, in der Ausdrucksweise, der Eingeborene. Der Apostel Paulus benutzt oft den Begriff der Erstgeborenen, aber beide beziehen sich natürlich auf die Person des Herrn Jesus Christus. Der Erstgeborene aller Schöpfung ist der, der während er in die Schöpfung eingetreten ist. Und wenn man den Erstgeborenen nennt, als Erster, wird hier als Erster betont. Der Eingeborene wird als einmalig betont. Aber er ist beides. Er ist einmalig, weil es Haupt ist. Jeder von uns ist einmalig auch. Aber wir werden sehen, wie einmaliger er ist, als wir Einmaligen sind. Also da, wir haben vieles gemeinsam und er, der Erste, das Haupt, hat einiges mehr, was wir nicht haben als Eigenschaft. Der Erstgeborene aller Schöpfung ist der, der während er in die Schöpfung eingetreten ist, gleichzeitig den höchsten Rang einnimmt. Denn er ist aus verschiedenen Gründen erhaben gegenüber allen anderen Söhnen Gottes. Dazu sehen wir hier 7 Gründe in der Schrift. Er hatte keine Sünde. Wir sind alle Söhne Gottes, aber wir haben alle gesündigt und werden wahrscheinlich auch wieder sündigen. Wir werden Buße tun, unsere Sünde ist vergeben, aber wir sind nicht ohne Sünde. Er ist der Einzige, der ohne Sünde ist. Im Gegensatz zu uns war unser Herr von Anfang an sündlos und stellte sich Gott als ein reines Opferlamm dar, damit er uns gefallene und sündige Menschen mit Gott versöhnte und uns von aller Schuld reinigte. Also hätte ich selber mich als Opferlamm darstellen können? Nein, warum? Weil du nicht sündlos bist. Wir sind gereinigt, wir sind von Haus aus nicht rein, wir sind mit der Sünde geboren. Er ist nicht mit der Sünde geboren. Der einzige Sohn Gottes, der nicht mit der Sünde geboren ist. Und deshalb war er auch der Einzige, der in der Lage war, die Sünde der Menschheit auf sich zu nehmen. Für diejenigen, die dieses Erlösungswerk für sich beanspruchen. Zweiten Aspekt, ohne menschlichen Samen entstanden. Jeder von uns ist durch menschlichen Samen gemeint, Same von dem Mann, Ei von der Frau, entstanden. Und beide sind sündig. Der Mann ist sündig und die Frau ist sündig. Und deshalb kommt das befruchtete Ei oder der Mensch wird geboren mit der Sünde. Sünde plus Sünde kommt nur Sünde. Höchstens kommt doppelte Sünde raus. Aber nicht sündlos. Sie neutralisieren sich nicht. Aber er ist nicht aus menschlichen Samen geboren. Das heißt, du hast mir einen Leib bereitet. Gott hat ihm einen Leib bereitet. In Mutter Schoß von Maria, in Mutterleib von Maria. Der Leib, was er angenommen hat, der menschliche Leib, ist von Gott bereitet in Mutterleib von Maria. Ist nicht von Josef. Und auch nicht von Maria. Sein menschlicher Leib ist nicht durch menschlichen Samen entstanden, sondern von Gott durch den Heiligen Geist geschaffen worden und ist auf diese einmalige Weise in die Schöpfung eingetreten. Alle Söhne sind mit der Sünde durch menschlichen Samen geboren, nur er nicht. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Wollen wir? Der Erste. Auch der Erste, der gestorben ist. Aber der Tod hat keine Macht über ihn gehabt. Warum? Weil er ohne Sünde war. Der Tod hat nur Macht, wenn die Sünde da ist. Wenn die Schrift die zeitliche Reihenfolge betonen möchte, benutzt sie den Ausdruck Erstling. Zum Beispiel in 1. Korinther 15, 20 wird der Herr Jesus als der Auferstandene, der Erstling der Entschlafenen genannt. Er ist der Erste, der auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist. Aber viele andere werden ihm darin folgen. Ein weiterer Aspekt, das Haupt eines neuen Geschlechts. Die Kinder Gottes als das neue Geschlecht. Er ist das Haupt. Wir sind alle Glieder. Keiner von uns ist das Haupt von dem anderen. Nur ein Bruder ist das Haupt von allen, der Herr Jesus Christus. Als solcher ist er das Haupt des neuen, aus Gott geborenen Geschlechts. Durch seinen Tod und seine Auferstehung sind wir sein Eigentum geworden. Gehören also das Eigentum Gottes. Er hat uns für Gott erkauft. Gehören nun dem an, der als Erster aus dem Tode auferstanden ist, gehören dem Christus an. Der gesamte Christus ist das Eigentum Gottes, Eigentum des Vaters. 1. Korinther 15, 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Der Vers davor, 19, schreibt der Apostel Paulus und sagt, wenn wir unsere Hoffnung nur in diese Leben hätten, dann sind wir die Armseligsten. Er sagt an anderer Stelle, wenn das hier alles ist, ja wozu nehme ich in Kauf, geschlagen zu werden, gesteinigt zu werden, ausgepeitscht zu werden, ins Gefängnis geworfen zu werden, auf alles zu verzichten? Wenn das nur alles hier ist. Und hier wiederholt er das Gleiche. Da sind wir die Armseligsten, wenn nur das hier auf der Erde alles wäre. Und in 23 schreibt er weiter. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Das haben wir von Reinhold vorhin auch gehört, wenn neue Himmel, neue Erde geschaffen sind und über diese Schöpfung, diese Zeit, hat Gott die Herrschaft in Christus übertragen. Und wenn alles, alle Gewalt und alle Macht weggetan ist, der Teufel und der Satan für die Ewigkeit in Feuersee geworfen sind, wird der Christus und mit seinem Haupt, der Herr Jesus Christus, alles dem Vater wieder übergeben. Ewiger Herr, nicht nur jetzt, in der Ewigkeit wird unser Jesus Christus, Herr Jesus Christus sein, unser Herr wird sein. Der Herr Jesus Christus wird auf immer und ewig unser Herr bleiben, auch wenn er unser Bruder nennt. Reinhold hat vorhin gesagt, es ist schwierig und doch einfach zu erkennen. Ja, er ist Gott und doch nicht. Er ist Herr und doch nicht. Manche sagen, ja, wir sind doch keine Akademiker, das verstehen wir nicht. Das kann ein Akademiker auch nicht verstehen, das kann nur Gott einem erklären. Der einzige Akademiker unter den 12 Jüngern oder den 12 Aposteln war Apostel Paulus. Alle anderen waren einfache Leute. In ihren Briefen schreiben sie das auch. Ob das Petrus oder Johannes oder Jakobus und so weiter und so fort. Aber dafür braucht man kein Studium. Wir müssen einfach erkennen, natürlich im Glauben auch annehmen, Gott, hat Reinhold vorhin gesagt, hat einen Sohn geboren und der ist auch ein Gott. Und hat einen zweiten Sohn geboren, ist auch ein Gott. Und der dritte Sohn, auch ein Gott. Und all diese Söhne bilden den Christus. Wir können das 20 Mal erklären und dann kommt immer noch die Antwort, ja, wir sind keine Akademiker, das ist schwierig. Ja gut, wenn der einfache Mensch das versteht oder Akademiker nicht versteht, dann hat das mit der Akademiker nichts zu tun. Ne? Also alle Kinder Gottes sind Götter. Jetzt erklärt uns aber die Schrift, und das sehen wir auch bei dem nächsten Punkt, als Mensch mit einem sündigen Leib sind wir noch keine Götter. Wir sind aus Gott geboren und unsere Göttlichkeit, unsere Herrlichkeit ist für uns im Himmel aufbewahrt. Unser Herr Jesus Christus ist schon jetzt im Himmel, ist auch wieder Gott. Er war vorher Gott, ist er Mensch geworden, ist wieder Gott geworden. Aber nicht seinen Brüdern gegenüber. Den irdischen Menschen gegenüber, ja. Aber nicht für diejenigen, die aus Gott geboren, nicht für seine Brüder. Keiner von uns ist ein Gott von dem anderen. Wie ein König mit seinen Kindern, sitzen alle auf dem Thron, das Bild sehen wir auch in der Offenbarung, wie die Ältesten auf dem Thron Gottes, des Vaters, das sagt uns auch der Herr Jesus Christus, wie er sich auf dem Thron des Vaters mit ihm gemeinsam hinsetzt und wie wir auch gemeinsam mit ihnen beiden auf dem Thron des Vaters hinsetzen. Und da gibt es irdische Volk. Für sie sind wir die Könige, aber nicht füreinander sind wir keine Könige. Wir sind die Prinzen, vielleicht, könnte man uns nennen. Könige für die Menschen sind wir. Aber Prinzen sind wir die Kinder Gottes. Ist nicht kompliziert, da braucht man kein Akademiestudium. Wir müssen nur einfach akzeptieren, was das Wort Gottes uns sagt. Und daher müssen wir darauf achten, auf zwei Dinge auch. Wir sind keine irdischen Bürger, sondern Himmelsbürger. Das prägt uns natürlich, wir sind auch seit einiger Zeit mit unseren Lobpreisliedern zugange, dass wir erkennen, wir sind Himmelsbürger, also wir haben unseren himmlischen Segen, nicht den irdischen Segen. Wenn wir in Anspruch nehmen, dass wir auf dem Thron Gottes sitzen, da können wir nicht einerseits sagen, wir sind jetzt Himmelsbürger, wenn es um Thron geht, ne, sind wir Himmelsbürger. Aber wenn das um das Alltägliche, die Begierden des Fleisches geht, ja, da sind wir Erdenbürger. Nein, sind Himmelsbürger. Und himmlischer Segen ist uns im Himmel aufbewahrt. Nicht, weil wir das sagen, sondern das Wort sagt. Und das Zweite ist, wir haben nur einen Gott. Also in jedem Gebet haben wir nur einen Gott anzubeten, zu einem Gott zu beten, zu einem Gott zu sprechen. nicht zu unserem Herrn Jesus Christus. Wir können über ihn reden und sagen, wir sind sehr dankbar. Wir können nicht dankbar sein für das, was er getan hat, aber nicht zu ihm sprechen, weil er nicht mehr da ist. Wir können nicht zu ihm sprechen, wir können zu ihm beten. Und das soll man nicht beten. Beten tun wir zum Vater, ausschließlich. Und wenn wir diese zwei Sachen beachten, das Gebet in all seinen Facetten, Anbetung, Lobpreis und, ausschließlich dem Vater gerichtet gegenüber, und das Zweite, dass unser Segen im Himmel ist, dann sind wir auf sicherem Terrain, auf dem Boden des Wortes Gottes. Sechster Aspekt, der Einzige, der ans Kreuz ging. Das war die Frage gestern von einem Teenie. Ja, könnten wir auch jetzt für jemanden ans Kreuz gehen, da können wir auch ihn von seinen Sünden retten. Keiner von uns ist, so wie unser Herr, ans Kreuz gegangen und hat sein Leben gegeben. Philipper 2,6, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Das sehen wir hier auch. Er war schon Gott gleich. Der hat seine Göttlichkeit gehabt. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Wir wissen, Gott ist über den Engeln und die Menschen sind unter den Engeln. Und er hat sich so weit erniedrigt, dass er unter die Engel gekommen ist, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und den letzten Aspekt, den wir uns anschauen, der Einzige, der seine Herrlichkeit im Himmel verlassen hat. Der ewige Sohn Gottes hat seine Herrlichkeit im Himmel verlassen. Alle anderen Söhne haben keine Herrlichkeit vorher gehabt. Keiner von uns war im Himmel. Das ist ein Unterschied. Der Herr Jesus Christus wurde vor der Erschaffung der Welt geboren, aus Gott geboren. Wir sind erst nach Pfingsten aus Gott geboren. Ein Riesenunterschied. Er war schon immer im Himmel. Wir nicht. Wir waren nie im Himmel. Erst nachdem uns Gott geboren hat, mit der neuen Geburt, durch den Glauben, sind wir neu geboren, aus Gott geboren. Und wir erwarten unsere Herrlichkeit im Himmel. Wir werden erstmalig in den Himmel kommen. Er war schon im Himmel. Er ist runtergekommen, hat sich erniedrigt, ist Mensch geworden und er ist wieder in den Himmel aufgefahren. Er ist wieder Gott und hat seine Herrlichkeit. Aber er hat schon die Herrlichkeit vorher gehabt. Wir nicht. Wir haben keine Herrlichkeit gehabt. Wir sind berufen und auserwählt. Aber nicht geboren. Geboren wurden wir erst, nachdem wir durch den Glauben den Geist der Sohnschaft empfangen haben. Der ewige Sohn Gottes hat seine Herrlichkeit im Himmel verlassen, um für uns Mensch zu werden und uns den unsichtbaren Gott in seiner Person vorzustellen und uns den Plan und die Absichten Gottes zu verkündigen. Das sind alle Aspekte, die uns immer begleiten sollen und Fokus behalten. Wir sollen sie im Fokus behalten, damit wir auch diesen Respekt auf immer und ewig unserem Herrn Jesus Christus zollen und erkennen, was er uns gegenüber getan hat. Was unterscheidet ihn von uns allen, seinen Brüdern? Hebräer 2,2, denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war und jene Übertretung jeder Gehorsam gerechte Vergeltung empfing, also hier die Rede von dem Gesetz, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Alles Vergangenheit, hier Einfügung. Wobei Gott zugleich Zeugnis gab, hier Betonung auf gab, durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Hebräerbrief ist schon sehr gehaltvoll. Also schon jeder Satz bewegt eine Welt. Hier ist die Sprache, gestern haben wir auch das Thema gehabt, Wir sehen hier das Zeugnis Gottes. Wir haben auch am Donnerstag das Thema gehabt. Ja, es gibt nur eine einzige Sünde, die nicht vergeben wird. Ja, was ist das? Was ist das? Welche Sünde, die nicht vergeben wird? Können wir rätseln? Münze werfen? Nein, das steht drin. Wenn man das Zeugnis erkennt und bewusst verwirft. Ja, jetzt müssen wir schauen. In dem alten Bund, bis zu Beginn der Gemeinde, bis das Vollkommene, sauberer gesagt, genauer gesagt, bis das Vollkommene da war, waren immer das Zeugnis durch Zeichen und Wunder. Und deshalb wissen wir auch, wie der Herr Jesus Christus den Pharisäern gesagt hat, als sie ihm gesagt haben, diese Zeichen und Wunder, die tust du mit Macht von Elisabeth. Das ist mit der Macht des Satans. Und da hat er gesagt, ihr habt gegen den Heiligen Geist gesündigt. Und diese Sünde ist nicht zu vergeben. Sie haben ein paar Verse vorher, sagt uns die Schrift, sie haben ganz klar erkannt, dass diese Zeichen und Wunder eigentlich von Gott sind. Und die haben gemerkt, dass die Volksmenge auch erkannt hat und die wollen ihm nachlaufen. Wieder besseren Wissens haben sich dagegen entschieden und sagen, ja, das ist nicht der Geist Gottes, das ist der Geist des Satans. Das Zeugnis war durch Zeichen und Wunder. Ja, jetzt sehen wir keine Zeichen und Wunder. Jetzt für uns ist das Zeugnis durch den Glauben. Gott schenkt uns kein Zeichen und Wunder, sondern schenkt uns den Glauben. Und der Glaube kommt aus dem Hören, nicht aus Zeichen und Wunder. Und deshalb sehen wir ja auch in den verschiedenen Briefen von Apostel Paulus und Petrus und Johannes, welche Sünde die nie vergeben wird, wenn wir das Gleiche tun. Wenn wir den Glauben empfangen haben, neues Leben empfangen haben und dann wieder besseren Wissens verwerfen und sagen, das sieht mich nicht Gott. Das ist in Anführungszeichen Abfall vom Glauben. Das ist ja, wenn man nicht mehr glaubt, das ist die Sünde, die nicht vergeben wird. Du hast gewusst, du hast geschmeckt und dann entscheidest du dich dagegen. Reinhold hat wieder eine tolle Grafik hier gemacht für diese sieben Aspekte. Die Einmaligkeit des Eingeborenen, sehr komprimiert. Der Einzige ohne Sünde, ohne menschlichen Samen gezeugt. Erstling der Entschlafenen, Haupt eines neuen Geschlechts, ewiger Herr, der Einzige, der ans Kreuz ging, der Einzige, der seine Herrlichkeit im Himmel verließ. Es ist sehr gut zu wissen, dass wir alle in Christus sind und dass der Herr unser Haupt ist. Aber auch dieses gesamte Spektrum sollen wir immer im Fokus behalten, Erinnerung behalten, damit wir nie vergessen, was der Herr im Gegensatz zu uns alles aufgegeben hat, extra für uns. Der letzte Punkt, vollkommener Mensch und vollkommener Gott, da ist Reinhold vorhin auch kurz drauf eingegangen, ist auch relativ einfach. Oft wird philosophiert, warum, ja, kann man die Antwort erkennen, wenn man von dem Wort Gottes abweicht, da hat der Satan immer seine Hand im Spiel, damit die Leute verwirrt sind. Ja, er ist Gott und er ist Mensch gewesen hier auf der Erde. Ja, wie? Ja, das kannst du nicht verstehen. Aber alles, was Gott uns offenbart hat, soll man auch verstehen. Und das steht ganz eindeutig auch in der Schrift. Er hat sich entäußert, er war Gott gleich, er hat sich erniedrigt, er ist Mensch geworden. Natürlich ist auch relativ einfach, man muss nicht hier drei Doktortitel haben, um das zu verstehen, dass sein Geist himmlisch, göttlich war, wie wir auch. Er ist aus Gott geboren, aber der hat einen menschlichen Leib gehabt, der versucht wurde, wo er auch selber in der schwersten Stunde seines irdischen Lebens Gott angefleht hat, sein Vater und unser Vater angefleht hat, ob es eine andere Möglichkeit gibt, dass er ans Kreuz geht. Wo mehrfach versucht wird von Petrus, und von anderen. Er hat die Versuchungen. Sogar der Teufel hat ihn versucht. Der war einer wie wir, der versuchbar war. Er war nicht Gott, auf der war Mensch, aber aus Gott geboren. Wie wir. Wenn er Gott und Mensch auf der Erde war, dann sind wir auch Gott und Mensch. Wozu? Diese Hinzufügungen. Da warnt uns die Schrift sehr, sehr eindringlich davor, irgendwas hinzuzufügen. Er war Gott, er ist Mensch geworden, ist in den Himmel wieder aufgefahren, hat seinen verherrlichten Leib, der Leib der Niedrigkeit hat er liegen gelassen und dann ist er verwandelt worden mit seinem himmlischen Leib und jetzt sitzt er auf dem Thron Gottes zu Rechten des Vaters in seiner Herrlichkeit. Und das ist, was uns auch erwartet. Wir sind jetzt hier Kinder Gottes, aus Gott geboren, wir haben den Leib der Niedrigkeit und wenn wir verwandelt sind, dann werden wir auch am Tisch des Vaters, auf dem Thron des Vaters sitzen und haben wir die Herrlichkeit Gottes. Der Herr Jesus war vor seiner Menschwerdung im Himmel, das haben wir gesagt, und da lesen wir hier in Johannes 17, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Er hat die Herrlichkeit vorher gehabt, dann nicht mehr, und dann sagt er, Vater, ich komme zu dir, verherrliche mich bitte mit der Herrlichkeit, die ich vorher bei dir hatte. In 1. Johannes 5, 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Damit wir ihn erkennen als Mensch mit seinem Leib der Niedrigkeit, der getötet werden kann? Nein, damit wir den Vater, den wahrhaftigen Gott erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Der wahrhaftige Gott bezieht sich eindeutig auf Gott, den Vater, und nicht auf seinen Sohn Jesus Christus, wie wir aus dem Zusammenhang der gesamten Schrift unschwer erkennen können. Alles klar und Amen. So, wir verabschieden uns auch von den Zuhörern, Zuschauern im Internet und wünschen Gottes Gnade und bis zum nächsten Mal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.